Der angegebene Predigttext steht im Jesaja-Propheten, Kapitel 6. Ich weiß, dass ich vor vielen Jahren schon einmal über diesen Text gesprochen habe. Und zwar war das noch in der damaligen Roten Oktoberstraße. Also so lange ist das schon her, dass ich einmal diesen Text betrachtet habe. Ja, wir haben ja etwas gehört vom Lob Gottes. Lobt Gott in allen Dingen, gerade im Psalm 103, den wir eben gehört haben, wird ja auf dieses Lob hingewiesen. Und Jesaja, so habe ich es jedenfalls empfunden, stellt uns die Frage, sind wir wirklich in der Lage, Gott zu loben? Ich lese uns einmal den Abschnitt, der uns zur Betrachtung dienen soll. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen um ihn, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht und mit 2 bedeckten sie ihre Füße. Und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich werde vergehen. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zunge vom Altar genommen hatte, mit der Zange, Entschuldigung. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfindlich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Zunächst habe ich mir einmal das Bild vorgestellt, das Jesaja sieht. Er ist vollkommen beeindruckt von dem, was er dort sieht und erkennt sich selbst als einer, der überhaupt nicht würdig ist, in dieser Gegenwart zu leben. Aber zunächst einmal zum Anfang. Warum ist das Todesjahr des Königs Usia hier besonders genannt? A, geht es um den König selbst, der mit 16 Jahren König wurde, 52 Jahre in Israel regierte, und es heißt am Anfang von ihm, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und Gott gab ihm Gelingen. A, in der Führung des Volkes zu Gott hin. B, in seinen Bautätigkeiten, er baute Städte auf, befestigte sie. Und C, Gott gab ihm Sieg über seine Feinde. Und dann zum Schluss heißt es, als er nun groß geworden war, erhob sich sein Herz Und er ging in den Tempel, um Rauchopfer darzubringen. Und da traten ihm die Priester entgegen und sprachen zu ihm: Es ist nicht recht, dass du räucherst. Gott hat es uns befohlen, Gott hat dieses Amt geheiligt, dass das ein Rauchwerk ist, das dem Herrn wohlgefällig ist. Josia ließ sich nicht abbringen. Die ganze Priesterschaft stellte sich gegen ihn und er wollte mit Gewalt durchdringen, um den Räucheraltar zu bedienen und das Rauchwerk darzubringen. Und dann heißt es, und dann griff Gott ein. Er wurde an der Stelle aussätzig. Und er wurde dann aus dem Tempel verwiesen. Und dann, nachdem er erkannte, dass er aussätzig ist, hat er sich ausgefügt und ist hinausgegangen. Und er wohnte dann in einem separaten Haus, isoliert von der anderen Volksmenge, von den anderen Leuten, so wie es ja auch vorgeschrieben war, dass ein Aussätziger nicht mit den Gesunden Kontakt haben darf. Und das geschah im Jahr 400, Moment, ich habe es mal aufgeschrieben, 478 vor, da könnte schon 739 vor Christus. Also 740 Jahre bevor Christus auf die Erde gekommen ist, hat Jesaja seine Berufung erlebt. Und wie es zu dieser Berufung kommt, das ist eigentlich das Einmalige, aber auch nicht ganz Einmalige, denn es gibt in der Bibel mehrere ganz persönliche Berufungen. Zunächst wissen wir auch von der letzten Predigt, Noah wurde extra berufen, eine Arche zu bauen, bekam den besonderen Auftrag. Mose wurde in einer ganz besonderen Situation berufen, zum Führer seines Volkes zu werden. David wurde von der Herde weggerufen und wurde zum König gesalbt im Auftrage Gottes, musste Samuel ihn salben. Jesaja hat diese Berufung auf eine ganz andere Art wieder erlebt. Und wenn wir uns im Neuen Testament anschauen, wie Jesus seine Jünger berufen hat, dann war das auch ganz unterschiedlich. Die einen hat er vom Fischfang weggerufen, die anderen sind dem Johannes, dem Täufer nachgegangen. Und wo bist du, Herr? Dann kommt und folgt mir. Matthäus hat er vom Zoll weggerufen. Und so könnte ich jetzt mit Nathanael fortfahren, den Philippus wieder zu Jesus gebracht hat. Und eine ganz besondere Berufung hat eben auch im Neuen Testament Paulus erfahren. Das war auch also ein ganz persönliches Ereignis. Also es gibt auch bei dem Ruf in die Nachfolge keine Schematik. Gott macht da keine Pause von einem zum anderen, sondern jeder Mensch hat seine eigene Berufung. Und darauf sollten wir auch hören. Jesaja nun ist im Geist und er sieht etwas, was sonst kein Mensch sieht. Er sieht den Thron Gottes. Auf dem Thron sitzt der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und Jesaja beschreibt es so nach menschlicher Art, wie er es nun beschreiben kann. Sein Saum füllte den ganzen Tempel. Dabei hat Jesaja bestimmt nicht an den Tempel in Jerusalem gedacht, sondern das Weltall ist der Tempel Gottes und die Erde der Schemel seiner Füße. Das ist eine Aussage der Bibel, nicht meine Aussage. Und wenn es dann heißt, dass der Saum Gottes den ganzen Tempel füllte, dann ist die Herrlichkeit Gottes über das ganze Weltall, auch über die Erde, ausgebreitet. Und in der Gegenwart Gottes erkennt Jesaja: Ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Warum sind denn die Lippen hier so wichtig? Jesus sagt: Aus dem Herzen kommen gute Gedanken, böse Gedanken oder auch gute Gedanken. Und wenn das Herz voller Unreinheit ist, wenn das Herz ja voll Unrat ist, voll Sünde, kann über die Lippen auch nur Unreines, nur Unrat, Unzüchtiges kommen. Und Jesaja erkennt: Wir, ich persönlich und mein ganzes Volk, in uns steckt nichts als Götzendienst, Gottesverleugnung, Egoismus und all das, was das Volk Gottes von seinem Gott trennt. Und es ist in erster Linie immer wieder der Götzendienst, den Gott in seinem Volk anprangert. Und weil Jesaja das erkennt: Ich persönlich bin nicht schuldlos, mein Volk ist ein Volk voller Schuld und Sünde, ich habe jetzt den Herrn gesehen und muss sterben. Gott sagt einmal zu Mose: Niemand kann mein Angesicht sehen. Wer mein Angesicht sieht, muss sterben. Das weiß Jesaja. Und die Legende sagt, dass der nachfolgende König von Usia Jesaja umbringen ließ, weil er bezeugt hat, Gott gesehen zu haben. Steht nicht in der Bibel, das sagt so die jüdische Geschichtsschreibung. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es wäre schon möglich, dass man dann auf diese Weise eben Gott Recht verschaffen wollte. Das sei aber dahingestellt. Jeder Mensch, der zu seiner Schuld steht, dem wird vergeben. Vor allen Dingen, wenn diese Schuld vor Gott steht. Ich habe gestern Abend einen Bericht gelesen in der Guten Saat. Da schreibt ein junger Mann: Mit 16 fing ich an, Drogen zu nehmen. Mit 17 war ich völlig abhängig. Und mit 18 habe ich selbst gedealt, um mein Geld für meinen eigenen Bedarf zu erwerben. Er war auch schon mehrfach verurteilt worden und jetzt stand er wieder vor Gericht. Und der junge Mann, nachdem er durch einen seiner Freunde eingeladen war zu einem Gottesdienst, zu einer christlichen Veranstaltung, hat seine Schuld und seine Sünde erkannt. Und jetzt steht er vor dem Richter. Und ehe eine Anklage folgt, fängt der Angeklagte an: Ich habe Drogen genommen, ich bin schuldig, ich verdiene das Urteil. Und der Richter sagt kein Wort während seines ganzen Schuldbekenntnisses. Und als der junge Mann fertig ist, nimmt der Richter den Hammer, schlägt auf den Tisch und sagt: Sie wissen genau, dass Sie jetzt 7 Jahre Strafe verdient hätten. 7 Jahre Bau. Wie geht's weiter? Aber aufgrund Ihres Bekenntnisses, aufgrund, dass Sie Ihre Schuld hier vor mir offen gestanden haben, spreche ich Sie frei. Das hat mir auch so, war das nur eine Ergänzung in meiner Vorbereitung auf diese Predigt. Wer seine Schuld bekennt, der wird freigesprochen vor Gott. Bei Jesaja geschieht es etwas eigenartig. Die Seraphim, die um den Thron Gottes her sind, sie werden beschrieben. Da könnten wir auch Parallelen anführen. Ezekiel 10 haben wir in den Bibelstunden mal behandelt. Die vier Wesen Gottes, die uns da beschrieben werden. Oder auch Johannes sieht die vier, in seiner Offenbarung steht das geschrieben, er sieht dort die vier Engel, er spricht dort allerdings von Cherubim. Und hier sind es die vier Engel und es heißt, mit zweien, die hatten sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Nicht einmal die Engel durften Gottes Herrlichkeit schauen. Mit ihren zwei Flügeln bedeckten sie ihr Angesicht, dass sie die Herrlichkeit Gottes nicht schauen durften. Deswegen heißt es, sie bedeckten ihr Angesicht. Und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Füße. Wenn ihr recht hingehört habt, war das so die Reihenfolge. Mit zwei bedeckten sie ihre Füße, damit demonstrierten sie ihre Untertänigkeit unter Gott. Und mit zweien flogen sie. Und mit diesen Fliegen durch den Raum, den Jesaja dort gesehen hat, dienten sie Gott. Und einer der Seraphim diente Gott jetzt damit, dass er zum Altar flog, dort eine Zange nahm, eine glühende Kohle vom Altar nahm und damit die Lippen Jesajas berührte. Reinigung kann schmerzhaft sein. Ich als junger Mensch habe sehr viel mit Furunkel zu tun gehabt. In der Pubertät, andere haben Pickel im Gesicht, ich hatte immer so richtig große Böller. Und es war wirklich eine Qual, wenn ich damit zum Doktor kam und der dies behandelte. Aber es musste sein, um wirklich die Wunde zu reinigen, auf das Heilung einsetzen konnte. Reinigung kann sehr schmerzhaft sein. Und auch, ich denke mal, wenn das Jesaja so schreibt, hat er wirklich nicht das Brennen auf den Lippen, aber den Schmerz in seinem Herzen empfunden, wie schwer es ist, von Gott wirklich anerkannt zu werden, gereinigt zu werden und die Sünde loszuwerden. Es ist natürlich, und das habe ich auch so erlebt, das kann auch ein Großteil unter uns bezeugen, wo wir erleben, dass Sünde vergeben wird, ist das dann eine Befreiung. Wir erleben, dass dann eine Erlösung ist. Und auch Jesaja hört es dann, nachdem diese Reinigung vollzogen ist, den Aufruf Gottes. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Es gibt Ausleger, die deuten dieses Unser auf die Dreieinigkeit Gottes hin, aber das sehe ich hier nicht so. Es kann auch im Auftrage des ganzen himmlischen Wesens sein, dass Gott jemand sucht, der einen oder seinen Auftrag erfüllt. Und unmittelbar nach der Reinigung, die Jesaja erfährt, hier bin ich, sende mich. Ich glaube, bin davon fest überzeugt, dass jeder Mensch irgendeine Gabe hat, ein Talent hat. Nicht jeder hat die Aufgabe zu predigen, nicht jeder hat die Gabe zu singen, nicht jeder hat die Gabe, missionarisch, evangelistisch unterwegs zu sein. Paulus schreibt es ja so, jeder hat seine Gabe. Der Heilige Geist gibt, wie er will. Und darum hat jeder eine Gabe. Und das ist bestimmt nicht die geringste Gabe, sondern eine ganz wichtige Gabe, die Gabe des Gebetes. Gebet für andere Menschen, Gebet für die Gemeinde, Gebet für das Reich Gottes, Gebet dafür, dass das Wort Gottes läuft und auch Menschen heute zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es wird oft so, naja, beten in der Kämmerlein, das kann ja jeder. Nein, ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Sache und die in keiner Weise einer anderen Gabe hinterhersteht. Jesaja jedenfalls ist berufen, Gottes Wort zu sagen. Und das ist für mich problematisch. Auch bei Hesekiel haben wir es so in der Bibelstunde gehört und erfahren, dass Gott sagt, ich sende dich zu einem Volk, das nicht hört, obwohl es Ohren hat, das die Handlungen Gottes nicht sieht, obwohl es Augen hat. Und genau das Gleiche kriegt Jesaja hier zu hören. Du bist in meinem Auftrag unterwegs, sagt Gott. Du hast mein Wort dem Volk zu sagen. Du willst diesem Volk das Gnadenangebot bringen und du sollst diesem Volk das Gnadenangebot bringen. Aber sie sind ein Volk mit hartem Herzen. Taube Ohren, blinde Augen. Von all dem, was du ihnen bezeugst, wollen sie nichts hören und nichts wahrnehmen. Und ich, wenn ich an dieser Stelle wäre, würde mich fragen, ja, wozu soll ich dann überhaupt hingehen? Wenn du mir schon vorher sagst, dass die Botschaft, die ich zu bringen habe, völlig abgelehnt wird. Sie haben sich in ihrem Herzen vorgenommen, über Generationen, und davon spricht Gott in dem Volk Israel dazu, über Generationen nicht auf mein Wort zu hören. Und das wird auch diese Generation so weiter tun. Sie werden zwar die Botschaft hören, aber sie nicht annehmen wollen. Sie werden zwar die gute Nachricht hören, aber was geht uns das an? Wenn Gott ein Gott der Gerechtigkeit wäre, uns gegenüber müsste er wohl ganz anders verfahren. Und das waren immer wieder die Forderungen Israels bis hin zu Jesus' Zeiten. Wir sind Abrahams Kinder. Was willst du eigentlich von uns? Und aus diesem Stolz heraus wurde auch Jesus abgelehnt und seine Botschaft. Wir sind doch wer? Gott hat uns berufen. Was willst du von uns? Ja, und dennoch sind wir berufen, Gottes Wort zu sagen. Trotz Erfahrungen, dass das Wort zwar gehört wird, aber nicht angenommen wird. Dass das Wort immer für andere da ist, aber nie für mich selbst. Und dennoch sind wir beauftragt, das gute Wort Gottes von der Versöhnung, von der Erlösung zu verkündigen. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist nicht meine Aufgabe, Menschen zu bekehren. Es kann auch nicht die Aufgabe irgendeines Menschen sein, einen anderen so zu bekneten, dass er letztendlich doch sagt, naja, nun lass mich endlich in Ruhe, ich sage ja dann schon ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, aus meiner Jugendzeit, aus meinen Jugendfreunden, unter meinen Jugendfreunden waren auch einige, wo die Eltern gesagt haben, der lässt sie taufen. Na, nun wird es aber Zeit, dass du die auftaufen lässt. Na ja, dann mache ich es eben. Aber die sind alle gescheitert. Die sich haben überreden lassen, die nicht durch den Geist Gottes gewirkte Sündenerkenntnis hatten und Buße, Taten und Sündenvergebung angenommen haben, die sind auf dem Weg gescheitert. Das ist meine Erfahrung, ich kann nichts anderes sagen. Und darum ist es sinnlos, irgendjemand zu bekneten, zu bearbeiten. Nein, wir sind beauftragt, Gottes Wort zu sagen, in aller Wahrheit, in Klarheit, sein Versöhnungsangebot zu verkünden, ihnen zu sagen, dass sie bei Gott Frieden finden und dass sie dann, wenn sie den Frieden mit Gott haben, auch die Gewissheit haben, ewiges Leben einmal mit Jesus zu sein. Und darum ist es so wichtig, auch für uns, dass wir und auch für mich nicht nur Gottes Wort lesen, hören oder auch reden, sondern dass wir wirklich Gottes Wort annehmen, seine Boten sind oder den Auftrag, den er uns gibt, erfüllen, um so für ihn da zu sein. Ja, Gott ist gnädig und barmherzig. Und er möchte und er will, und das sage ich immer wieder gern, dass nicht ein Mensch verloren wird, sondern dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Frieden mit Gott finden. Und dazu segne uns Gott auch dieses Wort. Amen.